Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Und jährlich grüßt die Serie Los Angeles Kings gegen die Edmonton Oilers. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Es ist insgesamt die 11. Serie zwischen diesen Teams und tatsächlich das 4. Jahr hintereinander, in dem sich die Kings und die Oilers gegenüberstehen. Nur 1982 und 1989 haben die Los Angeles Kings diese Serie siegreich gestaltet. Das also erstmal schon mal die Rahmenbedingungen zum Einstieg in diese Vorschau. Die beiden Teams hatten eine sehr ähnliche Saison, was die Platzierung und die Punkte betrifft. Die Kings 105 Punkte. Platz Nummer 2 in der Pacific, die Oilers 101 Punkt, Platz Nummer 3 in der Pacific. Die Saisonserie, der Vergleich, ging über 4 Spiele. Davon haben die Los Angeles Kings 3 gewonnen. Wenn ich jetzt einmal reinschaue, McDavid und Dreisaitl hatten da jeweils 2 Punkte. Na gut, da weiß ich nicht genau, wer jetzt wie viele Spiele gemacht hat. Das Torverhältnis war 12-4, ein 3-0 und ein 5-0 waren dabei im letzten Monat der Saison. Der war jetzt auch nicht so mega überragend für die Edmonton Oilers. Also schauen wir mal, was wir daraus machen. Die Statistik-Rubrik. Die Los Angeles Kings hatten 3,04 Tore pro Partie. Das war Platz Nummer 14. Erwartungsgemäß eher mittelmäßig in der Offensive. Nur die Edmonton Oilers, die waren nicht viel besser. Platz Nummer 11, 3,14, also auch da eher durchwachsen, was die Saison betrifft. Verteidigung, Los Angeles auf Platz Nummer 2, zweitbeste Defensive der NHL, 2,48 Gegentore nur bekommen. Edmonton Oilers Platz Nummer 14. Überzahlspiel, auch das jetzt auf Seiten von Los Angeles, würde ich sagen fast wie erwartet. Platz 27, nicht wirklich gut, unter 18%. Aber das Powerplay der Oilers, die Überzahlsituationen haben sie nicht gut ausgespielt. 23,7% nur Platz 12, auch das eher Mittelmaß. Unterzahlspiel, da würde ich jetzt mal einen kleinen Vorteil dann insgesamt sehen für die Los Angeles Kings. Das ist mit 81,4% gut gewesen, Platz Nummer 8 in der Liga. Das Unterzahlspiel der Oilers, Platz 16, aber kombiniert mit dem schlechten Überzahlspiel von Los Angeles ist das jetzt auch nicht so, dass ich da sagen würde, Los Angeles hat da einen Vorteil. Sehr ausgeglichen, würde ich erstmal sagen, die Special Teams. Aber die Oilers haben für mich das Potenzial, da wesentlich besser zu sein. Und das sehe ich halt bei Los Angeles nicht wirklich. Das Penalty-Killing könnte natürlich, klar, wenn du Glück hast, kassierst du halt kein Tor. Aber ich sehe eben schon, dass Edmonton irgendwie, ne, dass es klickt plötzlich und sie machen aus 5 Powerplays 3 Tore oder weiß ich nicht was. Also da würde ich sagen, trotzdem kleinen Vorteil in Richtung Edmonton Oilers. Was super interessant ist, die Advanced Metrics, die Teams sind unfassbar ähnlich, was den Corsi-Wert betrifft, was Expected Goals betrifft und was die hochkarätigen Torchancen betrifft. Die Kings sind in den Kategorien Platz 5, Platz 4 und Platz 2 und die Oilers sind in diesen drei Kategorien Platz 4, Platz 3 und Platz 1. Haben sich anteilsmäßig die meisten Torchancen erspielt, hochkarätigen Torchancen, die Kings direkt dahinter. Also da überhaupt kein wirklicher Unterschied festzustellen. Wirklich, ich glaube, die sind so eng zusammen, was diese Kategorien betrifft, wie keine andere Serie. Gibt natürlich jetzt zum Beispiel Avs, Stars, Serien, wo die Teams sehr ähnlich sind, aber dass sie quasi direkt in den Platzierungen bei den Statistiken hintereinander sind, habe ich so in keiner der anderen Serien bisher gehabt. Riesenunterschied, die Torhüterposition. Fangquote bei 5 gegen 5, Los Angeles, 92,34%, Platz Nummer 3. Natural Stat Trick übrigens, die Statistikseite für die Advanced Metrics bei mir. 90,3% nur bei den Oilers, Platz 23. Also das ist schon ein richtiger Unterschied. Wir schauen mal auf Goals Against Above Expected, heißt einfach immer nochmal dazu gesagt, wie viele Tore hat ein Team mehr oder weniger kassiert, als die Gegner laut der Statistiken für ihre Torchancen hätten erzielen müssen. Die Los Angeles Kings haben bei 5 gegen 5 19 Tore weniger kassiert, das ist Platz Nummer 7. Die Edmonton Oilers haben bei 5 gegen 5 13 Tore mehr kassiert. Das ist Platz 29. Wenn ich das jetzt direkt gegenüberstelle und zusammenrechne in der Bilanz, dann ist da ein Unterschied von nicht ganz 32 Toren. Das heißt, 32 Treffer Unterschied, was die Qualität der Torhüter nur durch die Torhüterposition an sich erstmal betrifft. Natürlich geht da viel mit rein, wie haben die Teams verteidigt, welche Positionen hatten die Stürmer und so weiter. Aber da sieht man schon einen richtigen Unterschied auf dieser Torhüterposition. Schussquote auch da deutlich anders. Die der Los Angeles Kings 9,51%, Platz 10. Solide ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, habe jetzt zum Beispiel, glaube ich, bei den Capitals davor gewarnt, weil die auf 1 sind. Bei den Kings Platz 10 ist für mich eine Platzierung, da kannst du mit leben. 9,51 ist nicht wirklich ein Riesenausreißer nach oben. Eher ein Ausreißer nach unten sind die 7,95%, die die Edmonton Oilers haben. Schlecht abgeschlossen in dieser Saison. Und da kann man zum Beispiel dann auch einfach einen Zach Hyman mitnehmen, wenn du vorher eine Karrieresaison hast mit über 50 Toren. Dieses Jahr jetzt 27, ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber die Schussquote ist eben eine andere als noch in der letzten Saison. Das heißt also, da muss man schon sagen, ist so ein bisschen back to the norm, back to, also in, zu seinem Durchschnitt zurückgekehrt, Zach Hyman. Das ist sicherlich etwas, auch dann Ryan Nugent-Hopkins eben auch nicht so die Mega-Saison gehabt, was die Schussquote betrifft, und das schlägt sich dann natürlich nieder. Dazu kommt noch das Death-Scoring, kommen wir auch gleich noch mit dazu. Wenn wir auf die Akteure, auf die Topscorer schauen, bei den Los Angeles Kings, die hatten keinen einzigen Point-per-Game-Spieler, also zumindest was die oberen Statistiken betrifft, hatten aber trotzdem ein sehr ausgeglichenes Scoring, und ich habe ja die Offensive genannt, also so schlecht war die nicht. Adrian Kempe ist der Topscorer gewesen mit 73 Punkten, 35 Tore in 81 Partien. 35 Tore hatte übrigens auch Kevin Fiala, der Schweizer, also auch da richtig gut unterwegs. Ernst Kopitar, der hatte 67 Punkte, Fiala 60 Punkte. Quinton Byfield, 54 Punkte, 23 Tore, aber der hat einen Riesenschnitt nach vorne gemacht gefühlt. Also er ist jetzt so richtig angekommen, ist er jetzt auch etwas anders positioniert, eben dann auch auf der Center-Position. Ich glaube, das bekommt ihm richtig gut, und der hat einen Schritt nach vorne gemacht, und da ist natürlich offensiv, glaube ich, noch Potenzial. Der kann sicherlich auch vielleicht irgendwann mal ein Point-per-Game-Player werden, aber er hat schon angedeutet, wo die Reise hingeht. Warren Fogel, alter Bekannter aus Edmonton, 24 Tore, richtig gute Saison auch. Dazu noch Laferrière mit 19 Toren, Trevor Moore mit 18. Also das war schon insgesamt gut, was auffällt, wenn man sich die Topscorer anschaut. Da ist kein Verteidiger bei. Der erste ist Brent Clark. Der hat 33 Punkte erzielt, 5 Tore. Und da sieht man vielleicht so eine gewisse Schwäche. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Drew Doughty jetzt nicht viele Spiele gemacht hat. Aber das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, da hat Los Angeles vielleicht einen Nachteil gegenüber anderen Teams. Nicht jetzt unbedingt 100%, obwohl bei Edmonton auch. Also wenn man sich anschaut, dass Bouchard da der drittbeste Scorer mit 14 Toren ist, da hast du schon den direkten Nachteil im Grunde. Der hat so viele Tore wie 3 Verteidiger, so ungefähr, bei Los Angeles. Also das ist schon ein Unterschied, wenn wir da mal ins Lineup reinschauen. Natürlich auch extremer Unterschied vorne, die beiden Topscorer, Leon Dreiseitel, 106 Punkte mit 52 Treffern, die Rocket Richard Trophy gewonnen. Erster Deutscher, dem das gelungen ist. Sensationell, beste Spielzeit für ihn, was jetzt diese Kategorie betrifft, weil er eben die Trophäe gewonnen hat da. Also sehr, sehr gut unterwegs. Zweitbeste war ja auch Ovechkin mit 8 weniger. Also da sieht man auch den Vorsprung sehr deutlich dazu. Connor McDavid, 5. Saison hintereinander, meine ich, mit 100 oder mehr Punkten. Gerade so, aber reicht eben 67 Spiele. Das habe ich schon in anderen Vorschau-Sendungen erwähnt. 26 Tore sind mir zu wenig für McDavid. Der muss jede Saison mindestens an die 50 kommen, wenn nicht sogar über 60 und in Richtung 70, meiner Meinung nach, aufgrund seiner Qualität. Aber das ist so ein bisschen auch sein Stil, dass er einfach andere einsetzt und dass er da dann vielleicht eher die Vorlage gibt. Nachteil ist natürlich, wenn die anderen, wie zum Beispiel in Hyman, dann nicht so treffen und eben auch, dass McDavid viele Spiele verpasst hat, das muss man ja auch sagen, Dreiseitel hat 11 Partien verpasst, McDavid 15. Also dafür sind die Zahlen natürlich noch sehr, sehr gut. Wenn wir das wieder mit hochrechnen würden, wären sie beide jenseits der 120 Punkte gewesen und wieder richtig weit vorne im Scoring. Bouchard habe ich erwähnt, 14 Tore, 67 Punkte, sehr gute Saison eigentlich offensiv, aber auch teilweise eben so ein bisschen, wo man sagt, naja, aber so ein Stück weit hat schon was gefehlt bei ihm. Also im Grunde, ich will nicht sagen, Dreiseitel ist eigentlich der einzige, würde ich sagen, vorne, der so oder besser gespielt hat wie in den letzten Jahren. McDavid nicht so gut, auch aufgrund der Verletzung, trotzdem sensationell Punktezahlen, ne? Also Klagen auf sehr hohem Niveau. Bouchard ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Ryan Nugent, Hopkins ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Hyman schlechter als letztes Jahr. Matthias Ekholm, ja, okay, 9 Tore, aber der ist jetzt verletzt, wird wahrscheinlich mindestens die erste Runde fehlen, wenn nicht sogar länger, muss man abwarten. Nurse ist okay, dahinter Corey Perry, muss man fast sagen, sensationelle 19 Tore. Vielleicht auch, weil sie ihn einsetzen müssen. Vielleicht ist das auch zu viel Spielzeit, die er hat. Vielleicht sollte man da andere Spieler haben, die die Tore machen. Jetzt kannst du natürlich sagen, sie haben Death Scoring, weil Connor Brown, Jeff Skinner, Victor Arvidsson, Adam Henrik alle 10 oder mehr Tore gemacht haben. Auf der anderen Seite ist das Death Scoring aber dann auch nicht ausreichend genug und sehr inkonstant. Wenn wir über Skinner und Arvidsson reden, dann haben sie sich sicherlich mehr vorgestellt, vielleicht von beiden 30 oder mehr Tore. Da sind dann zusammen 31 Treffer, nicht das, was die Oilers haben wollten von diesen Spielern. Insgesamt, das habe ich in der letzten regulären Folge gesagt, für mich war es so, Edmonton hat letztes Jahr das Finale verloren, Spiel 7 verloren, die waren super gefrustet, die waren natürlich super motiviert, jetzt endlich den Titel zu gewinnen und ich habe erwartet, die kommen raus und schießen alles weg, was da bei den Gegnern ist. Die holen sich sofort Position 1 in der Pacific, in der Western Conference, sind vorne mit dabei im Rennen um die President's Trophy und sichern sich idealerweise Heimrecht durch die Playoffs. Ich will nicht sagen, das komplette Gegenteil ist passiert, aber das, was ich erwartet habe, war nicht so. Jetzt kann man natürlich drüber reden, naja, hast halt einfach die falschen Erwartungen gehabt. Auf der anderen Seite hat man ja auch in den letzten Wochen und Monaten eben auch immer wieder gemerkt, sie sind ja auch selber unzufrieden. Also irgendetwas passt nicht bei den Edmonton Oilers. Ich finde, da ist irgendein Punkt, da ist die Chemie nicht so da, da ist das Teambuilding nicht so da, da ist nicht diese Einheit, dieses, was sie im letzten Jahr auch hatten, dann hatten sie letzte Saison die Siegesserie, alles mit dabei. Das fehlt alles. Es ist sehr, sehr durchwachsen, sehr komisch, nicht konstant genug, bis auf Dreiseitel. Vieles dabei, wo du sagst, da fehlt ein Stück, da ist irgendwo so ein bisschen die Chemie einfach nicht da, die du für ein Titelteam brauchst. Merken wir uns mal. Kommen wir gleich noch zurück. So, das also erstmal Edmonton. Schauen wir auf die Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings haben immer noch Anze Kopitar als besten Spieler bei sich. Der ist 37 Jahre alt, 19. Saison und trotzdem ist er derjenige mit sehr, sehr viel Eiszeit, sehr gut auch eben entsprechend als Two-Way-Center noch unterwegs. Sensationell. Also das ist wirklich gut. Dazu haben sie mit Philip Deneau auch nochmal so einen guten defensiven Center, der auch viel Erfahrung mitbringt. War ja auch schon mal in einem Stanley Cup-Finale. Also das ist auch etwas, die Kings mit viel Erfahrung und Gewinnererfahrung eben auch aus Stanley Cup Saisons. Also das darf man nicht unterschätzen. Was wir auch haben bei den Los Angeles Kings, es ist jetzt die 4. Serie hintereinander gegen die Edmonton Oilers. Was haben wir auch zum 4. Mal? 3, 2, 1. Einen anderen Torhüter. So, Cam Talbot war es letztes Jahr, Jonas Korpisalo davor, Jonathan Quick war es noch 2022. Alle haben es nicht geschafft. Talbot sogar nur 5 Partien gehabt, die anderen 6 oder 7. Quick hat sogar eine Serienführung gehabt, hat die trotzdem dann nicht über die Ziellinie retten können. Darcy Kuemper ist gekommen aus Washington. Das hat ihm sehr gut getan. Übrigens drüben auch Pierre-Luc Dubois, auch sehr gut, also ein Win-Win-Trade. 31 Siege hat er gehabt, 2,02 der Gegentorschnitt, 92,2% die Fangquote, 5 Shutouts in 50 Spielen. Also richtig, richtig gute Saison für ihn. Richtig, richtig gut auch der Endspurt der Los Angeles Kings. Die hatten seit der Trade-Deadline ein Torverhältnis von plus 41. 17 Siege, nur 4 Niederlagen. Sehr, sehr gut unterwegs gewesen in den letzten Wochen. Also das, die kommen positiv rein. Die haben im letzten Monat, wenn man es nur auf den letzten Monat sieht, 64 Tore erzielt. Kein anderes NHL-Team hatte mehr als die Los Angeles Kings. Also, weil man immer drüber redet, sehr gute Defensive, die können auch treffen. Und was sie auch haben, sie haben einen sensationell guten Rekord zu Hause. 31 Siege, 5 Niederlagen nur nach regulärer Spielzeit, 4 noch dann Shutout oder Overtime. Also das ist extrem, extrem gut. Wobei ich gerade merke, warum sind das eigentlich nur 40? Okay, ist wahrscheinlich hier eine Statistik, die vor den letzten Spielen erstellt wurde, weil ich gerade merke, wenn ich das zusammenzähle, bleiben 40. Das ist ein Rätsel, was ich vielleicht nochmal im Nachgang löse. Kann daran liegen, dass auf der Seite, wo ich die Statistik rausgezogen habe, sie noch ein Spiel hatten. Seht mir das nach. Manchmal ist es so, dass ich mir schon vorbereitend ein paar Statistiken rausziehe, wenn dann da noch ein Spiel ist. Ich glaube, die hatten dieses Nachholspiel. Deswegen, daran liegt das. Saisonende, jetzt schaue ich nochmal nach, wie dieses Nachholspiel gelaufen ist, dass ihr auch zumindest mal die richtige Bilanz habt. Daran lag das, sie hatten dieses Nachholspiel aus der Brandkatastrophe, da wurde ein Spiel verlegt zum Schluss. Und deswegen hatten sie am Ende ein Spiel, was so ein bisschen nach der normalen Saison war, so regular gegen Calgary, das haben sie verloren. Wenn das denn das ist, ja, das gegen Calgary haben sie verloren. Okay, also ist die Bilanz 31, 6 und 4. Trotzdem weiterhin richtig, richtig gut. Und sie haben jetzt ja den Vorteil. Erstmals in diesen 4 Jahren hintereinander haben die Los Angeles Kings das Heimrecht. Das heißt also, das wäre etwas, wo sie jetzt vielleicht auch dann mal das nutzen können, um gegen die Edmonton Oilers zu gewinnen. Gehen wir nochmal ein bisschen durch die Reihen durch, durchs Lineup der Los Angeles Kings. Ich habe es erwähnt, Kopitar vorne zusammen mit Kuzmenko, Adrian Kempe, die erste Reihe. Die zweite mit Byfield, Laferrière und Kevin Fiala finde ich richtig gut von der Kombi her, weil das Spieler mit verschiedenen Eigenschaften sind, die sich gut ergänzen. Und wie gesagt, Byfield gefällt mir sehr, sehr gut. Der könnte jetzt auch nochmal einen richtigen Schritt nach vorne machen in den Playoffs. Dem traue ich zum Beispiel auch eine Serie zu, wo er selber einen Punkt pro Spiel oder mehr macht. Das ist für mich drin bei ihm von der Qualität her. Hinten Deneau, Trevor Moore, also hinten dritte Reihe, Deneau, Trevor Moore und Warren Fogel, der hat viel Erfahrung, kennt das Gegnerteam, also auch etwas. Vierte Reihe, ja, Malone, Hellenius und Alex Turcotte. Okay, jung und ein bisschen ungestüm sozusagen, so ein bisschen die Reihe, das ist auch in Ordnung. Dann haben wir die Verteidigung. Mickey Anderson und Drew Doughty, sehr gutes Verteidigerpaar zusammen, finde ich. Gavrikov wesentlich besser, als man das vielleicht auch erwartet hatte. Bei The Athletic hatten sie drüber gesprochen, dass sie, glaube ich, in den Statistiken, die sie da hatten, oder in dem Modell, was immer angewendet wird bei The Athletic, da war Gavrikov richtig schlecht. Das hat aber irgendwie nicht gepasst vom Modell her. Also, na gut, egal. Auf jeden Fall, der ist auch ein solider Verteidiger. Zusammen mit Jordan Spence im zweiten Paar. Edmondson, Joel Edmondson und Brent Clark. Auch in Ordnung. Nicht ganz so flashy, nicht ganz so offensivlastig. Das könnte etwas sein, was ein Nachteil ist am Ende, wenn andere Teams einfach Spieler haben, die dann aus der Defensive heraus die Offensive unterstützen können und eben das Thema Powerplay. Da fehlt ihnen jemand, der so ein richtiger Powerplay-Quarterback ist, der damit scoren kann. Das haben die Los Angeles Kings nicht, sehe ich als Nachteil. Gehen wir wieder zurück zu den Edmonton Oilers und gehen da die Reihen durch. Dann haben wir McDavid vorne, natürlich in der Mitte. Connor Brown, Zach Hyman. Ja, mit Hyman dazu, okay, Connor Brown, ja. Also meine Begeisterung hält sich in Grenzen bei so einem Spieler neben Connor McDavid. Ich meine, jeder sieht gut aus neben McDavid, aber weiß ich nicht, haben Sie, Frage, ernst gemeinte Frage, haben Sie keinen besseren Spieler als Connor Brown für Connor McDavid vorne? Und wenn, dann schon einen dritten Connor besorgen und links vorne hinstellen als Funline. Egal. Leon Dreiseitel zusammen mit Podkolzin und Arvidsson hier. Naja, auch da, ja, Arvidsson, wenn er denn gut spielt, hat er gut gespielt die Saison? Naja, warten wir mal ab. Leon Dreiseitel auch noch ein kleines Fragezeichen dran wegen der Verletzung. Aber das ist, glaube ich, so, dass der jetzt zumindest in den ersten Spielen auf dem Eis stehen wird. Dritte Reihe. Nugent Hopkins, Kasperi Kapanen und Jeff Skinner, an sich eine schöne dritte Reihe, wenn du dir den Luxus erlauben könntest, dass du vorne zwei richtig gute erste Reihen hast. Ich weiß es halt nicht. Also ich finde, die ersten Reihen sind nicht so gut du hast immer eine Position mindestens, die schlecht besetzt ist. Und wenn du zwei der besten fünf Spieler hast in der Liga, solltest du auch gute Spieler nebenan stellen können. Also das ist irgendwie für mich so ein bisschen nicht so ganz verständlich. Skinner auch durchwachsene Saison, jetzt zum Ende hin besser. Muss man abwarten, wie er jetzt seine ersten Playoffs spielt. Das ist für ihn natürlich super Motivation zum ersten Mal dann in den Playoffs. Hinten Henrique, Janmark und Corey Perry, die finde ich gar nicht schlecht, die vierte Reihe. Aber nochmal, wenn deine vierte Reihe vom Gefühl her die ist, die passt und wo du sagst, hey, das ist eine Reihe, die hat genau die Leute für die Position und alle anderen Reihen vorne haben eben nicht die Leute, wo du sagst, also nicht das Dreiseitel, versteht mich nicht falsch, Dreiseitel und McDavid und Dungeon Hopkins sind da gut aufgehoben, wo sie sind. Aber wenn ich jetzt bewerten würde, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10, passt auf dieser Reihe der Spieler, der da spielt, auf der Position und zu dem Mitspieler, dann würde ich den ersten drei Reihen nichts über 5 geben insgesamt. Und der vierten Reihe von den Edmonton Oilers, da würde ich schon sagen, ja, keine Ahnung, 8 von 10, 9 von 10, passt für eine vierte Reihe mit den Anforderungen, die ich an eine vierte Reihe habe, richtig, richtig gut. So, das verdeutlicht, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem. Verteidigung, ja, und da kommt jetzt die größte Baustelle und das größte Problem der Edmonton Oilers. Matthias Ekholm wird fehlen in der ersten Runde. Hier steht jetzt Darnell Nurse zusammen mit Evan Bouchard im ersten Verteidigerpaar. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Darnell Nurse gehört nicht in ein erstes Verteidigerpaar in der NHL, wenn du den Stanley Cup gewinnen willst. Ganz einfach für mich. Brauchen wir nicht groß drüber reden, mache ich jetzt aber trotzdem wieder. Letzten Jahre Darnell Nurse. Wann gab es Probleme für die Edmonton Oilers in den Playoffs? Letzte Saison gegen Vancouver. War meistens Darnell Nurse beteiligt. Natürlich, er ist immer so ein bisschen der Sündenbock, keine Frage, jetzt vom Vertrag losgelöst, weil er auch gezwungen ist, oft auf einer Position und mit einer Rolle zu spielen, wo er nicht hingehört. Sind wir wieder bei dem Punkt, passt dieses Verteidigerpaar, passen die beiden Spieler auf die Rollen? Nein, Darnell Nurse gehört ins zweite Verteidigerpaar. Jetzt haben sie eine Verletzung, können die Oilers in dem Fall nichts für, dementsprechend aber da ein Problem. Zweite, Brad Kulak, Jack Warman ist hier genannt, Ty Emerson, Josh Brown hinten. Verteidigung an sich hinten, jetzt okay, wenn Nurse runterrücken würde, wäre das in Ordnung. Ich meine, die haben ja nicht umsonst letztes Jahr fast den Stanley Cup gewonnen mit einem sehr, sehr ähnlichen Line-Up. Was man sagen muss, insgesamt, ihnen fehlt Dylan Holloway und ihnen fehlt Philipp Broberg. Das hätte ich vor der Saison so in der Form auch nicht gedacht, aber wenn man sich einfach anschaut, wie die letzten Wochen und Monate, jetzt mal von der Verletzung von Holloway abgesehen, in St. Louis liefen und in Edmonton liefen, dann kannst du schon sagen, Holloway hätten sie sehr gut gebrauchen können. Hätte der die Rolle gehabt wie in St. Louis? Nein, trotzdem hätte er geholfen. Broberg hätten sie sehr gut gebrauchen können. Hätte der die Rolle gehabt wie bei den Blues? Nein, trotzdem hätte er da gut reingepasst und du hättest vielleicht etwas andere Kombinationsmöglichkeiten. Hätte, hätte, Fahrradkette, die Oilers sind so, wie sie sind. Sie sind ein Team, was viele Probleme hat für mich vor den Playoffs. Ich habe noch nicht ein Wort wirklich über die Torhüter verloren, außer dass ich allgemein über die Metriken geredet habe. Wenn wir darüber anfangen zu diskutieren, für mich, dass ein Stuart Skinner nicht der Torhüter ist, den ich für den Titelkandidaten haben möchte. Gegentorschnitt 2,81, Fangquote 89,6%. Kevin Pickard hat 90% als Fangquote. Das ist das höchste der Gefühle bei den Edmonton Oilers. Der niedrigste Gegentorschnitt eines Torhüters, den sie diese Saison im Einsatz hatten, ist der von Pickard mit 2,71. Natürlich liegt es nicht nur an den Torhütern. Ich versuche mir jetzt hier nochmal schnell die Heatmap mit aufzumachen in der Verteidigung. Es liegt nicht nur an den Torhütern bei den Edmonton Oilers. Gar keine Frage. Trotzdem ist das eine Position, die sie in den letzten Jahren immer wieder nicht adressiert haben. Und meiner Meinung nach ist das eben genauso ein Punkt, der dir in den Playoffs irgendwann auf die Füße fällt. So, glaube ich, dass er ihnen jetzt gegen die Los Angeles Kings auf die Füße fällt? Da habe ich wiederum so meine Zweifel. Wenn ich jetzt auch mich schon mal ein bisschen umgeschaut habe, auch was die Kolleginnen und Kollegen in Nordamerika tippen, dann ist für mich da so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ja, wir nehmen jetzt die Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings haben die bessere Bilanz gehabt, sie haben das Heimrecht, sie haben ein bisschen anderen Kader, sie haben einen guten Torhüter. Alles Punkte, die ich jetzt auch genannt habe, die erstmal für die Los Angeles Kings sprechen. Was ich aber auch sagen muss, ist, trotzdem sind ja McDavid und Dreisaitl bei den Edmonton Oilers. Und in den letzten Jahren war es für mich immer wieder so, wenn es dann darum ging, diese Serien zu gewinnen, dann haben Dreisaitl und McDavid dafür gesorgt, dass die Edmonton Oilers diese Serien gewinnen. Und das traue ich ihnen in dieser Saison auch zu, in der Serie gegen die Los Angeles Kings. Ich glaube, dass die Edmonton Oilers diese Serie gewinnen. Das wird ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit, gar keine Frage. Und es wird vielleicht auch so sein, dass sie zwischendrin mal zurückliegen oder dass es so aussieht, als ob sie die Serie verlieren. Ich habe aber sogar 6 Spiele getippt für die Edmonton Oilers, weil ich einfach glaube, dass die beiden vorne zum einen etwas ausgeruht sind, weil sie eben die letzten Wochen teilweise nicht gespielt haben. Jetzt war das natürlich aufgrund von Verletzungen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass du dann etwas mehr Energie hast. Also das ist etwas, was für mich für die Edmonton Oilers spricht. Und ich glaube halt, dass diese Offensive der Los Angeles Kings eine Offensive ist, die sehr auch so ein bisschen auf dem Kollektiv basiert. Und das ist auch etwas, was oft eine Gefahr birgt in den Playoffs. Natürlich ist es schön, wenn du Death Scoring hast, wenn du viele hast, die treffen. Du brauchst aber immer so 2-3 Leute, die konstant Tore schießen. Siehe zum Beispiel Carolina Hurricanes. Die haben diese Spieler nicht gehabt in den letzten Jahren. Deswegen sind sie nie richtig, richtig weit gekommen. Zumindest nie in ein Finale mit rein oder zumindest mal ein Spiel in einem Conference-Finale gewonnen, die Carolina Hurricanes. Und genau das ist für mich auch ein Problem bei den Los Angeles Kings. Das war genau auch das Problem in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Natürlich haben sie immer mal wieder Spieler gehabt. Ihr Falo hat, glaube ich, mal getroffen und wer auch immer, den sie da im Lineup hatten. Ja, aber sie haben nicht diese 1-2 Spieler, wo du sagst, die machen mir in der regulären Saison 40 bis 50 Tore und die machen mir in der Playoff-Serie, wenn es über 6-7 Spiele geht, machen die mir 2 bis 5, 6, vielleicht auch mal 8 Treffer. Diese Spieler haben die Los Angeles Kings nicht. Die Edmonton Oilers haben diese Spieler 2 Stück. Auch ein Zach Hyman traue ich zum Beispiel zu. Natürlich kannst du jetzt sagen, die reguläre Saison war schlecht. Warum soll der nicht plötzlich, wenn jetzt ein Powerplay da ist, gleich das erste Spiel? Es ist Powerplay, er macht gleich sein erstes Tor, zack, macht dann Hattrick in Spiel 1, Spiel 2 macht dann nochmal ein Tor und so weiter. Das geht alles bei den Edmonton Oilers, das sehe ich bei den Los Angeles Kings eher nicht. Und deswegen sage ich, obwohl viele Dinge dafür sprechen, dass die Los Angeles Kings jetzt in dieser Spielzeit eine sehr gute Gelegenheit haben, um gegen die Edmonton Oilers endlich mal eine Serie zu gewinnen, glaube ich trotzdem nicht dran. Ich sag, Edmonton gewinnt die Serie. Wie es dann weitergeht, das ist, steht auf einem ganz anderen Stück Papier. Das hängt dann auch davon ab, wie gesund die Edmonton Oilers dann wirklich sind. Was ich vergessen habe, ist, Trent Frederick wird wahrscheinlich nicht spielen. Genau, Evander Kane ist ein Spieler. Da weiß ich im Moment absolut gar nicht, ob er irgendwie noch eingreift oder nicht. Da hieß es ja zwischendrin, der ist jetzt soweit, kann sofort spielen. Jetzt habe ich die letzten Tage und Wochen nicht mehr wirklich was gehört. Steht halt, could return for the playoffs. Ja, okay. Also klar, wenn er wiederkommt und sehr gesund ist, dann nochmal besser. Dann haben sie auch wieder ein bisschen Tiefe. Gar keine Frage. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Das wäre aber ein Thema, was eher dann gegen zum Beispiel Vegas entscheidend sein könnte, ob sie dann eben einen Evander Kane mit zurückhaben, ob ein Trent Frederick eine Option ist, ob Matthias Ekholm vielleicht ab Mitte der Serie oder so gegen Vegas zurückkommen könnte, weiß man alles nicht. Jetzt und hier gegen die Los Angeles Kings sag ich, die Edmonton Oilers gewinnen, brauchen 6 Spiele und sind dann in Runde 2. Wie seht ihr das denn? Ich habe von euch schon 1-2 kleine Nachrichten bekommen. Ich glaube, die Oilers-Fans sind in dieser Saison, würde ich fast sagen, noch pessimistischer als in den letzten Jahren. Was sind eure Meinungen, was sind eure Tipps für diese Serie? Schaut unten rein in die Shownotes, da gibt es noch die Bracket Challenge. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnt ihr da noch mit dran teilnehmen. Ich glaube, es waren jetzt schon einige Teilnehmer, die an der Liga da sich eingeloggt haben. Also das würde mich freuen. Je mehr damit machen, umso mehr Spaß macht das Ganze auch. Und da könnt ihr eben noch dann euer Bracket mit reinmachen. Und Vorteil ist ja auch, wenn ihr einmal ein Bracket ausgefüllt habt, könnt ihr das im Grunde bei allen Ligen dann mit reinnehmen, könnt ihr einfach Assign a Bracket machen bei der NHL. Also das ist eben etwas, wo ihr ja relativ einfach dann auch euch beteiligen könnt an diesem Tippspiel. Für heute, für jetzt habe ich meinen Tipp abgegeben. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.